Hallo, liebe Fans von motorsportmagazin.com. Ein herzliches Willkommen aus unserer Grazer Redaktion, wo wir mit der zweiten Charge der User-Fragen diesmal diese beantworten werden. Ihr habt zahlreich teilgenommen, habt uns einige gute Fragen gestellt. Wir haben hier jetzt ein paar ausgewählt. Das sind ziemlich coole Fragen wieder dabei. Es wird ein bisschen technisch. Es sind aber auch Fragen dabei, wo wir Anekdoten aus dem Paddock-Leben der letzten Jahre loswerden können. Und wir starten jetzt mal mit der ersten Frage. Gestellt hat die User Monkeyboy und er hat gefragt, ist Pedrosa gut genug für Repsol Honda? Das ist eine der Schlüsselfragen am diesjährigen Transfermarkt, denn Dani Pedrosa ist seine gesamte Karriere bislang bei Honda unter Vertrag gewesen, über alle Klassen, war ständig Factory Rider bei HRC, aber das muss nächstes Jahr nicht mehr so sein, denn Johann Zarco wurde schon mit einem Umstieg zu Repsol Honda in Verbindung gebracht. Dani Pedrosas Karten sind vielleicht nicht mehr die allzu besten, weil auch zwei große Fürsprecher von ihm über die Jahre, Livio Supo und Shuhei Nakamoto, nichts mehr zu sagen haben bei HRC. Da ist jetzt eine neue Garde am Werk, die will sich vielleicht dort auch ein bisschen ein Zeichen der Veränderung setzen, denn die Konstante bei Honda war eigentlich Pedrosa über all die Jahre, neben Hayden, neben Stoner, neben Marquez zuletzt. Diese Konstante könnte jetzt vielleicht abhanden kommen. Wie siehst du die Sache? Pedrosa bei Honda? Gut genug noch?
Also gut genug. Ich halte Dani Pedrosa für einen der talentiertesten, kurzzeitig auch schnellsten Piloten in der MotoGP. Also wenn man sieht, wie lange er schon konstant auf höchsten Level fährt, das ist großartig.
Und immer in jedem Jahr bis jetzt Siegfahrer, genau, und Podestfahrer.
Genau. Also das spricht ganz klar für Dani Pedrosa. Aber er hat es eben seit 2006 in der MotoGP immer bei Repsol Honda und hat es nie geschafft, einen Titel zu holen. In der Zwischenzeit haben Hayden Titel gewonnen, Stoner und Marquez, alle drei waren Teamkollegen von ihm, alle drei haben Titel gewonnen, Marquez davon mehrere. Das spricht natürlich nicht für Dani Pedrosa. Natürlich, er hatte Pech, aber davon kann man sich im Endeffekt nichts kaufen. Also natürlich, wenn man Repsol Honda ist, wenn man Honda ist, muss es schon Anspruch sein, im Prinzip zwei Fahrer zu haben, die die Chance auf den Titel haben. Wenn man sieht, Ducati ist so aufgestellt, Yamaha ist so aufgestellt.
Natürlich. Ducati nominell, ja.
Nominell, mit zwei absoluten Top-Piloten eben. Und von dem her könnte ich schon verstehen aus Sicht von Honda, wenn man sagt, okay, Dani, du hattest sehr lange deine Chance, über ein Jahrzehnt, konntest nicht liefern, auch wenn es Pech war, und jetzt bekommt eben ein neuer Pilot die Chance.
Man muss ja auch dazu sagen, seit Michelin am Ruder ist, hat Pedrosa das Problem, dass er auf manchen Strecken aufgrund seines geringen Gewichts, weil er so klein ist, die Reifen nicht auf Temperatur bekommt und dann jenseits von Gut und Böse ist. In den letzten zwei Jahren, ich habe mir das in der Statistik genau angesehen, mit Punkte pro Rennen waren die letzten beiden Jahre die schlechtesten, seit er in der MotoGP fährt. Also da muss man natürlich schon dann überlegen, okay, bringt das jetzt was einen Fahrer jenseits der 30, der dazu auch noch ziemlich verletzungsanfällig ist, so lange an ihm festzuhalten.
Sprich, das sind eben bei kühlen Temperaturen oder vor allem auch in Regenrennen, hat Dani Pedrosa de facto keine Chance, da kann er nichts dafür, das ist einfach so. Aber es wird immer über den Lauf einer Saison wird es immer einige kalte Rennen geben, wird immer einige Regenrennen geben. Und da muss man davon ausgehen, dass Dani Pedrosa in der Nähe von null Punkte macht. Und wenn man sieht, wie viele Top-Piloten es gibt und wie eng die Meisterschaften sind, dann muss man fast davon ausgehen, dass er mit diesem Laster quasi einfach keine Chance auf den Titel hat. Das ist leider die brutale Wahrheit für Dani Pedrosa.
Ja, vor allem Honda hätte ja einen Cal Crutchlow auf einem HRC-Vertrag, da müsste man nur einmal mit dem Finger schnippen und einen Anruf tätigen, der könnte sofort aufsteigen. Man hat schon was von Alex Rins gelesen, Zarco ist ein Kandidat. Honda hat ja mit Marquez einen Fahrer, der Beste der Welt ist, der um zwei Jahre verlängert hat. Das heißt, man hat da schon die sichere Bank und die Kontinuität, weil auch Marquez ist ja in der MotoGP nie ein anderes Fabrikat als Honda gefahren. Das heißt, man könnte Pedrosa langsam auslaufen lassen.
Ja, ich nehme an, dass es darauf hinauslaufen wird. Ich glaube, Dani Pedrosa aus Repsol Honda Karriere wird mit Saisonende vorbei sein und ich glaube, dass Johann Zarco sein Nachfolger wird.
Mhm. Also bei Zarco bin ich mir nicht sicher, muss ich sagen, absolut nicht. Das sehe ich noch nicht so. Aber ich glaube auch, Dani Pedrosa bei Repsol Honda 2019.
Wird es wohl nicht mehr geben.
Nein. Die zweite Frage. Gameplayer hat uns gefragt, wie viele Motoren hat ein MotoGP-Motorrad?
Markus. Nee, grundsätzlich einen. Aber ich nehme an, die Frage war so gemeint, wie viele Motoren stehen über eine Saison zur Verfügung?
Wahrscheinlich.
Genau. Das sieht grundsätzlich so aus, jeder Fahrer hat im Laufe einer Saison 7 Motoren zur Verfügung. Das gilt so lang, solange der Kalender nicht über 20 Rennen anwächst. Also gilt in diesem Jahr, wird auch nächstes Jahr noch gelten, da werden wir maximal 20 Rennen haben, wenn Finnland dazukommt. Also 7 Motoren grundsätzlich pro Fahrer. Eine Ausnahmeregelung gibt es für die sogenannten Concession Teams, also die Teams, die aufgrund ausgebliebener Erfolge im Vorjahr eben gewisse Zugeständnisse erhalten. Da zählt eben dazu, dass sie mehr Motoren bekommen. In dem Fall heißt das 9 Motoren statt 7 Motoren für Honda, Ducati und Yamaha. Die müssen mit 7 auskommen. Suzuki, KTM, Aprilia dürfen 9 verwenden im Laufe des Jahres und dürfen die auch weiterentwickeln. Wohingegen Honda, Ducati und Yamaha ihre Motoren vor dem Saisonauftakt in Katar versiegeln lassen müssen. Und dann müssen sie das restliche Jahr mit diesen Motoren eben so auskommen in dieser Form. Eine Sonderregelung gibt es noch für Wildcard-Piloten. Man sieht ja immer zum Beispiel Mika Kallio für KTM im Wildcard-Einsatz, Michele Pirro für Ducati im Wildcard-Einsatz. Da sieht es so aus, dass die Fahrer 3 Motoren pro Wochenende einsetzen dürfen. Und das ist das ganze Thema, Motoren in der MotoGP.
Paul Espargaró hat letztes Jahr sogar, also Motorenstrafen gibt es nicht häufig in der MotoGP, mit den Kontingenten kommen die Fahrer normalerweise aus, also in der Formel 1. Gibt es da was mit diesen berühmten Grid-Strafen, wo dann jemand um 48 Plätze nach hinten versetzt wird? Das gibt es in der MotoGP im Regelfall nicht. Es gab eine Motorenstrafe in der vergangenen Saison. Paul Espargaró beim Finale in Valencia musste er den 10. Motor einbauen lassen. Da kam aber erschwerend hinzu, dass KTM die Zündfolge umgestellt hat zu Beginn. Das heißt, die erste Charge von, ich glaube, 3 oder 4 Motoren musste mit Jerez eliminiert werden. Und da wurde es dann für den Kollegen Espargaró knapp, da musste den 10. Motor öffnen, deswegen gab es dann eine Gridstrafe.
Wenn es eben dazu kommt, dass man das Motorenkontingent überschreitet, bedeutet das letzten Platz in der Startaufstellung für das kommende Rennen.
Genau. User Freddy wollte fragen, mit was für Benzin wird in der MotoGP gefahren? Ja, das genaue Reglement, da musste ich mich auch kurz schlau machen in den Sporting Regulations, deswegen weiß ich jetzt genau, dass das Benzin geregelt ist unter Punkt 2.4.5.1 auf Seite 111 des technischen Reglements. Das heißt, wer wirklich jetzt so freakig drauf ist und sich das genau anschauen möchte, bitte hier nachzulesen, mehrere Seiten lang. Ich kann jetzt die Eckpunkte aber gerne natürlich kurz wiedergeben. Benzin in Moto 2 und Moto 3 gibt es einen Einheitslieferanten, das ist Total. Dort wird mit 100 Oktan gefahren und jeder muss das Benzin von Total verwenden. Das ist ohne, da gibt es keine Ausnahmen in der MotoGP. Allerdings können die Teams natürlich den Konzern, mit dem sie zusammenarbeiten wollen, frei auswählen. Bei Honda ist es am offensichtlichsten der Repsol-Konzern, der im Teamnamen dabei ist, der groß von den Seitenkästen prangt. Ducati zum Beispiel arbeitet mit Shell, Yamaha mit dem japanischen Ineos-Konzern. Da kann sich jeder seinen Partner suchen, um eben für die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Motors das Beste, den besten Treibstoff zu entwickeln. Bei den Schmiermitteln ist es genau das Gleiche. Da hat auch jeder seinen eigenen Partner und da wird speziell zwischen dem Hersteller und dem Partner dann entwickelt. Die Eckdaten, das Benzin muss zwischen 95 und 102 Oktan haben. Es gibt diverse Obergrenzen für den ein oder anderen Inhaltsstoff. Das ist, wer sich da schlau machen möchte, ist natürlich jetzt im technischen Reglement ganz genau nachzulesen. Die Abnahme des Benzins funktioniert dann so. Am Donnerstag müssen die Teams bekannt geben, mit welchem Treibstoff sie das ganze Rennen bestreiten wollen. Davor muss schon eine Probe vom jeweiligen Spritpartner, nenne ich es jetzt, bei den offiziellen eingegangen sein. 2 versiegelte Kanister, damit das vergleichbar ist, ob tatsächlich dieses Benzin dort verwendet wurde. Und eine Stunde vor dem Rennen wird dann auch tatsächlich jede einzelne Charge von dem Sprit, das sind pro Fahrer 2 Gefäße, die werden von den Offiziellen von FIM und IRTA nochmal abgenommen, dürfen zu diesem Zeitpunkt nicht weniger als 15 Grad haben und dürfen, nachdem sie abgenommen worden sind, eine Stunde vor dem Rennbeginn erst dann eingefüllt werden. Selber am Motorrad darf man den Sprit auch nicht mehr herunterkühlen. Einrichtungen dazu würden aber wahrscheinlich eher so viel zusätzliches Gewicht raufpacken auf das Motorrad, dass sich das schon nicht mehr auszahlen würde. Nach dem Rennen wird dann auch nochmal eine Probe genommen von den Top 3 jeder Klasse in jedem Rennen, zusätzlich noch von ausgewählten Fahrern, die per Losverfahren hier stichprobenartig getestet wird. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste zum Sprit und zum Treibstoff der MotoGP-Piloten. Also Valentino Rossi kann nicht ganz so einfach an die nächste Tankstelle ranfahren und mal auftanken. Das Motorrad würde zwar laufen, aber er wäre wahrscheinlich nicht der Schnellste dann in dem Fall. Die nächste Frage ist eigentlich ein ganzer Fragenkomplex zur Zukunft des deutschen Motorradsports. Wir haben hierzu einige Fragen erhalten, die wir vielleicht gemeinsam ein bisschen erörtern wollen. Eddie Kiener hat gefragt, welcher deutsche Fahrer hat eurer Meinung nach das Potenzial für die MotoGP? User Rensee hat gefragt, wie schätzt ihr die deutsche Situation im Nachwuchsbereich ein? Ich sehe da ziemlich schwarz. Und User Freddy hat gefragt, was haltet ihr von dem geplanten Comeback von Jonas Folger?
Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem Motorradsport Nachwuchs generell in Deutschland an mit der Situation. Es war ja schon Thema die letzten Jahre immer wieder. Die Situation ist nicht rosig. Der deutsche Motorradnachwuchs hat definitiv nicht die Möglichkeiten, die die Kollegen in Spanien, Italien oder auch Großbritannien haben mittlerweile. Es sind nicht die großen Sponsoren involviert, es gibt nicht die guten Trainingsmöglichkeiten. Es gibt leider auch keine wirklich konkurrenzfähige Meisterschaft. Northern Europe Cup gehört der Geschichte an. Es gibt den Junior Cup noch, wo aber mit Motorrädern gefahren wird, mit 390er KTMs, die mit einem Moto3-Motorrad, wie es eben in der spanischen Meisterschaft oder in der italienischen Meisterschaft und dann eben in der WM verwendet wird, de facto nichts zu tun hat. Also die Nachwuchsförderung in Deutschland ist spärlich, könnte auf jeden Fall besser sein, sollte besser sein. Dementsprechend schwierig ist es für den Nachwuchs und dementsprechend wenige Piloten haben es in den letzten Jahren auch in die Motorrad-WM geschafft. Letzter Pilot, der sich eben wirklich in der WM festsetzen konnte, war Philipp Oettl, der jetzt auch schon viele Jahre dabei ist. Und seitdem kam da eigentlich gar nichts mehr. Und ja, es sieht definitiv nicht rosig aus für den Nachwuchs.
Also du hast es richtig angesprochen, der Moto3 Northern Europe Cup, den gibt es 2018 nicht mehr. Es hat zu wenige Einschreibungen gegeben. Da musste das Ganze abgesagt werden. Jetzt gehen natürlich einige Deutsche nach Spanien. In der CFA Repsol, der spanischen Meisterschaft, starten im, habe ich mir auch rausgesucht, damit wir es auf keinen der jungen Talente vergessen, im European Talent Cup Marvin Siebtrat, Joshua Bauer, Dirk Geiger, Nicolas Züber, dann in der Moto3 Team Georgi, die beiden Orges-Brüder Kevin und Leon. Und in der Moto2 Matthias Mägle und Lukas Tulewitsch. Das heißt, da gibt es schon einige, die auf diesem Sprungbrett in die Weltmeisterschaft, und das ist die spanische Meisterschaft nach wie vor. Natürlich muss man dort aber auch Erfolge einfahren. Von den Verbänden wird die Nachwuchsförderung völlig vernachlässigt. Also ADAC und DMSB scheren sich um den Motorradsport, muss man ganz ehrlich sagen, nicht viel. Deutschland ist Automobilland und dementsprechend wird der Automobilsport gefördert, Motorradsport pfeift man mehr oder weniger drauf, aber Gott sei Dank engagieren sich die in der WM engagierten deutschen Teams allesamt mit Nachwuchsprogrammen. Also Kiefer Racing hat ein Nachwuchsprogramm in der spanischen Meisterschaft mit Georgi und den beiden Orges-Brüdern. Brüssel GB setzt Marvin Siebtrat ein und auch Dynavolt Intact hat mehrere Piloten in Spanien am Start. Das ist gut, bitte weiter so. Das ist wichtig, dass man zumindest diese privaten Initiativen setzt und dann aber auch gleichzeitig die Brückenköpfe quasi in der WM hat, um jederzeit, falls das Talent und die Ergebnisse da sind, dann doch jemanden promoten zu können. Und am vergangenen Wochenende in Argentinien ist es ja bewiesen worden, Brüssel mit Marco Bezzecchi, ein Siegerteam jetzt, Dynavolt mit Xavier Vierge, Pole Position und einem Podestplatz. Das heißt, das sind schon gute Teams.
Kiefer Racing und hat schon große
Kiefer Erfolge Racing gefeiert, war zweimal Weltmeister. Ich denke, das ist doch ein bisschen eine Hoffnung, dass da wieder was nachkommt. Aber die Konkurrenz ist natürlich stark.
Natürlich.
Italien und Spanien, wenn man sich da ansieht, die Nachwuchsprogramme dort, VR46 Academy, Marco Simoncellis Vater mit einem eigenen Team, Max Biaggi mit einem Team, die Monlau Rennschule, aus der unter anderem Marquez entstammt. Hammer, was da das ist ein anderes
Level. Absolut. Ich denke, das ist wichtig, was du angesprochen hast, die Nachwuchsförderung der deutschen Teams. Das ist für mich auch, denke ich, fast die einzige Möglichkeit, wie es eben die Fahrer in die spanische Meisterschaft oder die italienische, was auch immer es dann im Endeffekt ist, schaffen können, von dort eben in die WM weiterkommen können, weil das privat zu finanzieren ist, wenn man nicht über sehr wohlhabende Eltern verfügt oder eben einen privaten Geldgeber, der aber in Deutschland auch kaum zu finden sein wird, praktisch nicht zu finanzieren. Also dann braucht man dieses Teamrücken, um das überhaupt umsetzen zu können. Wenn die deutschen Teams da weitermachen, wie du sagst, sehe ich eine Chance für einen der Jungs in der spanischen Meisterschaft. Da sind durchaus große Talente dabei. Das ist, die, denke ich, im Moment der einzige wirklich funktionierende Weg. Oder eben über den Red Bull Rookies Cup der MotoGP, wo quasi das ganze, der ganze Auftritt eben vom Rookies Cup finanziert wird, wo man kein zusätzliches Geld braucht. Da reinzukommen, muss man sich ja natürlich...
Ist aber in den letzten Jahren auch ein bisschen schwierig geworden. Mägli und Orges sind 2 Jahre Rookies Cup gefahren, hatten dort im letzten Jahr auch Podestplätze. Nichtsdestotrotz mussten sie jetzt nach Spanien, weil der direkte Sprung in die WM schon ein großer ist, direkt aus dem
Rookies Cup. Da muss man schon wirklich überzeugen, sich vielleicht den Meistertitel holen. Dann, denke ich, greift gerne ein Team auch auf einen deutschen Fahrer zurück.
Auch die türkischen Öncü-Zwillinge, letztes Jahr auch. Beide Siegfahrer im Rookies Cup sind jetzt auch wieder nach Spanien, weil es nicht ganz direkt für die WM gereicht hat. Ne?
Also ja, die Situation ist nicht unbedingt rosig. Auf die erste Frage einzugehen, wer den Sprung in die WM schaffen könnte von den deutschen Fahrern, eben die Namen, die du genannt hast, die in der spanischen Meisterschaft unterwegs sind. Diaz Mägle schätze ich sehr, sehr stark ein, ist ein sehr guter Fahrer.
Dulovic auch, Podestplatz beim ersten Rennen der Moto2. Ja. Vor allem aus der Moto2 sind schon ein Florian Alt oder ein Jesko Raffin wieder in die WM gekommen. Wobei man da natürlich auch sagen muss, also der Unterschied, spanische Moto2 EM, wie sie offiziell die Moto2 EM und Moto2 WM, das ist schon gigantisch. Also Raffin hat dort gewonnen, wurde Champion, ist dann in der WM hinterhergefahren, ist wieder zurückgewechselt und siegt jetzt wieder. Also das ist schon, glaube ich, auch nochmal, wenn man es schafft, ja, aber dann muss man schon auch nochmal ordentlich nachlegen.
Ja. Bringt uns vielleicht zur dritten Frage in diesem Themenkomplex, das Comeback von Jonas Folger.
Also fixes Comeback gibt es ja keines.
Gibt es nicht.
Du hast mit...
Ich konnte in Katar mit Jonas Manager, mit Rhys Edwards sprechen von der Wasserman Group. Der hat gemeint, ja, die Situation ist natürlich schwierig, eben so kurz vor einer Saison absagen zu müssen beim Team eben. Eine ganz unangenehme Situation für Fahrer, für Management, für das Team natürlich auch. Er hat natürlich auch seine Zweifel, ob es nochmal funktionieren kann. Man muss eben ein Team finden, das wirklich sehr großes Vertrauen hat in Jonas mit dieser Vergangenheit eben. Man weiß ja nie, kommt es wieder zu irgendwelchen gesundheitlichen Problemen. Ist ein großes Risiko, dass ein Team da eingehen muss. Seine Überlegung war eben, okay, vielleicht schafft man es ihn irgendwie über eine Testfahrertätigkeit oder mit ein paar Wildcard-Einsätzen oder als Ersatzfahrer irgendwo ins Spiel zu bringen und ihm so eben wieder WM-Einsätze zu geben und so eben auch der gesamten Fachwelt und dem speziellen Teams zu zeigen, okay, Jonas Folger hat es immer noch drauf, ist immer noch ein sehr guter Fahrer und so eben den Weg wieder zurück in die WM schaffen.
Um auf die ursprüngliche Fragestellung zurückzukommen, geplantes Comeback, also geplant in dem Sinne ist es ja noch nicht. Das sind einmal die losen Ideen seines Managements. Genau. Jonas Folger ist ja selber abgetaucht.
Möchte sich auf die Rückkehr konzentrieren, an sich selbst arbeiten.
Ja. Vielleicht nochmal kurz auf die Frage von Eddie Kiener einzugehen. MotoGP-Klasse, Schrötter oder Oettl, siehst du Potenzial da für einen Aufstieg?
Marcel Schrötter, muss ich sagen, in den letzten Jahren konnte er nicht wirklich überzeugen, war bestenfalls Mittelfeldpilot.
Noch immer kein Podestplatz.
Bisher in dieser Saison gefällt er mir aber sehr gut, muss ich sagen. Müssen wir sehen, vielleicht, wie sich es weiterentwickelt im Laufe des Jahres. Weil man eben sagen muss, mit den bisher gezeigten Erfolgen, und Marcel Schrötter ist auch nicht mehr der Jüngste, ist vielleicht für ihn der MotoGP-Zug eventuell schon ein bisschen abgefahren. Wenn er es nicht jetzt wirklich in den letzten Jahren, in den nächsten Jahren schafft, absolut an die Spitze vorzudringen in der MotoGP. Philipp Oettl wird nächstes Jahr wahrscheinlich Moto2 fahren. Müssen wir beobachten, wie er sich da schlägt. Wenn er da wirklich einschlägt, könnte ich mir gut vorstellen, dass er es noch schafft.
Hat im Nachwuchsbereich ja schon Champion-Qualitäten an den Tag gelegt, ist aber, wie wir oft sagen, für die Moto3 ganz einfach ein bisschen zu groß wahrscheinlich.
Also muss man beobachten, wie er sich in der Moto2 schlägt. Ja, damit sind wir es eh mit aktuellen Vertreterinnen Deutschen der Moto2 WM. Die zwei und Jonas Folger. Stefan Bradl können wir vielleicht noch ansprechen. Ist jetzt aktuell Testfahrer bei Honda. könnte vielleicht in Austin für Dani Pedrosa einspringen, wenn der nicht fit wird rechtzeitig. Stefan Bradl hat sich natürlich in der MotoGP auch schon bewiesen, ist da schon aufs Podium gefahren, hat eine Pole Position geholt. Könnte ich mir schon vorstellen, dass wieder mal ein Team Interesse an ihm hat. Vielleicht auch, wenn er jetzt bei Honda als Ersatzfahrer oder als Wildcard-Fahrer, Wildcard-Einsätze stehen eben auch im Raum, da mal überzeugen kann, könnte ich mir vorstellen, dass auch Stefan Bradl nochmal in die MotoGP als Einsatzfahrer zurückkehrt.
Ein paar Jährchen hat er vielleicht noch für ein Comeback. Genau, ja. Aber sonst, also diese goldene Generation, von der wir mal gesprochen haben, mit Bradl, Cortese, Folger, die uns ja wirklich super Erfolge beschert haben, ist jetzt mehr oder weniger aus der WM vorerst einmal verschwunden. Ja, ja. Nachkommen tut aktuell unter schwierigen Bedingungen nicht viel. Rosig sieht die Zukunft, die Motorrad-Zukunft Deutschlands in der WM sicher nicht aus. Ja. James Ryan Out wollte wissen, was haltet ihr von den Einheitsmotoren, Klammer 3 Zylinder, in der Moto2 nächstes Jahr bzw. in den nächsten Jahren? Ja, kurz da zur Ausführung, die Moto2-Klasse fährt seit ihrer Einführung mit 600 Kubik, 4 Zylindern von Honda. An diesem Motor hat sich über die Jahre nie wirklich viel geändert. Das hat Konstanz gegeben, aber nächstes Jahr gibt es eine große Änderung. Triumph, die Briten übernehmen, haben einen 765 Kubik Dreizylinder entwickelt, der ab 2019 verpflichtend für alle, auch dort als Einheitsmotor in der Moto2, eben eingesetzt wird. An den Kosten für die Teams verändert sich nichts. Die Motoren kosten genau das gleiche wie jetzt jene von Honda, um hier Planungssicherheit für die Teams zu geben. Was halten wir von dem Motor? Testfahrten damit gab es schon, also im September Julian Simon mal offizielle Testfahrten gehabt, um diesen Motor noch zu schärfen, in die richtige Richtung zu bringen. Der Motor ist mittlerweile auch schon an die Hersteller ausgeliefert, denn Triumph liefert natürlich nur den Motor und dann müssen Kalex, KTM, Speedup, Sutter und wie sie alle heißen, ein Chassis drumherum bauen. Kalex hatte mit Jesko Raffin Ende Februar eine erste Testfahrt, das heißt, die Maße und alles ist jetzt schon bekannt. Der Motor soll 133 PS leisten, 80 Newtonmeter Drehmoment. Also die Fahrer, die es schon gefahren sind, sind eigentlich ziemlich begeistert. Wie sich das Ding fährt, können wir natürlich jetzt nicht wirklich abschätzen. Auf den YouTube-Videos hört man aber, der Sound ist schon mal richtig geil, cool, oder? Ja. Wie findest du den Sound?
Genau, also man muss sagen, die Einheitsmotoren von Honda ist ja im Prinzip ein normaler CBR-Serienmotor, der da eigentlich rein verpflanzt wurde in die Moto2-Maschinen. Hatte soundtechnisch dementsprechend nicht sonderlich viel zu bieten. Der Dreizylinder von Triumph klingt richtig cool, finde ich. Ich konnte ihn letztes Jahr auf der EICMA, auf der großen Motorradmesse in Mailand, wurde das Motorrad mal angeworfen. Oh. Hat sich sehr gut angehört, also gefällt mir richtig gut. Ich kann mir vorstellen, wenn man da ein Feld von über 30 Fahrern mit solchen Motoren auf die Strecke lässt, das macht ordentlich was her. Grundsätzlich finde ich den Einstieg von Triumph cool. Ich glaube, dass eine Veränderung einer Serie immer gut tut. Vor allem in den letzten Jahren hat sich ja mit Kalex eigentlich ein Hersteller herauskristallisiert, der sehr dominiert. Jetzt mit dem Einstieg von KTM wird es ein bisschen weniger, aber dennoch Kalex natürlich klar der Branchenprimus da in der Moto2. Und ich denke, mit so einem völlig neuen Motor, der doch ein extrem wichtiges Bauteil auch ist, in seinem Chassis drinnen dann, dass sich da die Kräfteverhältnisse doch einigermaßen verschieben könnten, ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt, dass vielleicht auch andere Hersteller wie Sutter, wie Speedup, wer auch immer, da wieder mehr vorne mitfahren kann und die ganze Serie ein bisschen mehr durchgemischt wird. Und ich glaube, das kann eigentlich nur gut sein für die Moto2.
Es ist auch für die Vorbereitung der Moto2-Fahrer auf die MotoGP gut, denn zum ersten Mal zieht jetzt auch Elektronik in die Moto2 ein. Also das ganze Elektronik-Thema gab es bei Honda noch nicht. Jetzt haben wir Magneti Marelli ECU drin, ist Traktionskontrolle zum ersten Mal in der Moto2. Und das war auch immer einer der großen Kritikpunkte von allen Fahrern, die von der Moto2 in die MotoGP aufgestiegen sind. Die ersten paar Testfahrten waren immer Elektronik, weil man sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen musste. Du hast ja mit Tom Lüthi, glaube ich, darüber geredet, Unterschiede Moto2, MotoGP, was hat er so gesagt?
Ja, also er hat eben gesagt, Tom Lüthi ist ja seit Ewigkeiten in der Moto2 gefahren, seit eben Einführung der Klasse. Und er hat eben gesagt, dass er so lange in der Klasse war, hat er eben den Fahrstil der Moto2, der so anders ist als in der MotoGP, so verinnerlicht, dass mir eben die Umstellung jetzt doch schwerfällt. Andere Fahrer, die vielleicht nur ein Jahr oder zwei Jahre Moto2 gefahren sind, tun sich da vielleicht in gewisser Weise leichter. Du hast es richtig angesprochen. Ich glaube, dass es sehr vernünftig ist, eben in der Moto2 mit ein bisschen Elektronik da mal die Piloten heranzuführen, die MotoGP. dementsprechend den Aufstieg zu erleichtern, weil die Moto2 soll immer auch eine Vorbereitung auf die MotoGP sein. Ist auf jeden Fall die Aufgabe dieser Klasse. Und ich denke, dass man da auf jeden Fall in eine richtige Richtung geht mit dem Einstieg von Triumph. Ich finde es auch aus, würde ich sagen, politischen Gründen gut, dass man da jetzt einen Hersteller hat mit Triumph, der sonst nicht vertreten ist. Mit Honda fand ich immer ein bisschen kritisch. Honda als eigener Hersteller in der Moto3 und in der MotoGP, dort eben zum Beispiel Gegner von KTM. Und dann in der Moto2 hat man jetzt eben praktisch eine KTM-Honda, KTM-Chassis mit Honda-Motor. Fand ich immer ein bisschen eigenartig. Denke ich, ist das mit Triumph, mit einem quasi außenstehenden Hersteller, sicher besser gelöst.
Ich denke, wir werden auf jeden Fall andere Rennen sehen. Also diesen klassischen Moto2-Stil, wo du ein bisschen antriftest vor der Kurve, wo das Heck kommt, wird es in der Form wahrscheinlich jetzt nicht mehr geben. Das Motorrad soll auch bei mittlerer Drehzahl schöner rausziehen. Ich denke, das ist eine gute Sache. Zumindest der Sound wird auf jeden Fall besser. Wahrscheinlich werden auch die Rennen besser.
Lassen wir uns überraschen.
Somit kommen wir zur letzten Frage. Markus Hepp wollte von uns wissen, was haltet ihr eigentlich von Fabio Quartararo aus der Moto2? Der wurde vor ein paar Jahren so in den Himmel gehoben, wie zum Beispiel geboren, um zu siegen, etc. Für mich ist er der größte Flop der MotoGP. Um den ist es sehr ruhig geworden. Riesenenttäuschung. Was sagt ihr dazu? Ja, ich glaube, ein Thema, das wir in den vergangenen Jahren oftmals schon hatten, Fabio Quartararo. Was sagst du dazu?
Ich glaube, die Vorgeschichte müssen wir mal kurz erklären. Er wurde eben, wie gesagt, von Honda damals mehr oder weniger in die WM rein reklamiert, kann man sagen. Eigentlich muss man ja 16 Jahre alt sein für die Moto3. Fabio Quartararo wäre 2015 in seiner ersten Saison erst, glaube ich, nach dem vierten Rennen oder so 16 geworden, hätte also die ersten paar Rennen aussetzen müssen. Und um das zu umgehen, wurde da quasi ein Paragraf ausverhandelt mit den Regelmachern, wonach der Meister der spanischen Moto3 oder Moto3 Junior Weltmeisterschaft, wie es jetzt eben heißt, der Fabio Quartararo damals eben war, dass der schon mit 15 Jahren reinkommt. Also ganz klar.
Lex Quartararo hat für ein bisschen Aufregung gesorgt.
Anlassgesetzgebung kann man sagen, eindeutig für Fabio Quartararo. So ist er eben in die Moto3 gekommen, wurde dann unglaublich hochgelobt.
Hat in den ersten Rennen aber gut.
Podestplätze sogar geholt. Ist dann aber eigentlich vollkommen verschwunden. Zunächst schon in der Moto3, in der zweiten Saison dann kein einziges Podium mehr. Dann in die Moto2 aufgestiegen, da im letzten Jahr auch kein Podium. Jetzt wieder im neuen Team mit Speedup. Ist bis jetzt auch irgendwo im Mittelfeld oder im hinteren Mittelfeld eher schon zu finden. Also die Karriere ging steil bergab von den ersten Rennen weg.
Hat bis jetzt auch in jedem einzelnen Jahr sein Team gewechselt und das Motorrad dazu auch noch gewechselt, sitzt eben mittlerweile auf einer Speedup, die bei weitem nicht das beste Moto2-Motorrad ist. Ja. Da wurde viel früh verheizt oder verbrannt, muss man sagen, oder? Weil wenn man mit solchen Vorschusslorbeeren in die WM kommt, ist es ganz leicht, daran zu zerbrechen, oder? Ich meine, der Junge war 15 Jahre, alle haben auf ihn geschaut, okay, das ist der neue Marquez oder geboren, um zu siegen, wie es unser User ausgedrückt hat. Also an diesen Erwartungen kannst du ja fasten wahrscheinlich.
Also ich erinnere mich an einen Abendessen letztes Jahr mit dem damaligen Honda-Teamchef Livio Supo, der auch immer auf den Nachwuchs eben ein Auge hatte.
Und der involviert war in diese Lex Quartararo.
Der immer geschaut hat, dass da gute Piloten für Honda nachkommen. Er hat mir aber gesagt, er war damals ein Gegner eben davon, er musste das so ausverhandeln eben, aber die Idee kam nicht von ihm, die kam von den Honda-Spitzen. Er war ein Gegner damals eben, Quartararo quasi mit 15 so in die WM zu drängen, schon weil er gesagt hat, es ist ein 15-jähriges Kind. Wenn du das so in das Rampenlicht stellst, den gesamten Fokus der Motorradwelt quasi auf ihn richtest und so, und jetzt muss er liefern, weil jetzt hat man ja schon das Reglement angepasst für ihn, das kann eigentlich nur schief gehen. Unter so einem Druck kann ein Mensch in dem Alter fast nur zerbrechen. Und ich gebe Livio Supo da absolut recht. Also ich glaube, da war man bei Honda zu voreilig. Das waren gerade die Jahre, als der große Jugendwahn kam, als man dachte, mit 18 müssen wir Fahrer schon in der MotoGP sein.
Genau. Da gibt es ja auch eine Anekdote. Ich war bei Testfahrten, ich weiß nicht mehr an welcher Strecke es war, Montagstestfahrten, wo alles ein bisschen ruhiger ist, wo man ein bisschen mit den Fahrern über Dinge sprechen kann, die es nicht konkret das Rennwochenende betreffen. Da war ein französischer Kollege dort, um vielleicht kurz auf die Erwartungshaltung auch der Medien dort einzugehen. Marquez war zu diesem Zeitpunkt Weltmeister, der jüngste Weltmeister der Geschichte. Und der französische Kollege fragt ihn, Fabio Quartararo kommt nächstes Jahr in die WM. Siehst du in ihm deinen großen Gegenspieler für das nächste Jahrzehnt? Ich meine, der Junge hatte noch nicht einmal ein WM-Rennen bestritten. Der Kollege hat mit dem amtierenden MotoGP-Weltmeister gesprochen und fragt ihn dann, okay, ist das jetzt dein großer Rivale? Marquez hat sich dann ganz gut aus der Affäre gezogen, ein bisschen gegrinst und so gesagt, I hope he arrives late in the MotoGP. Jetzt müssen wir uns die Sorgen machen, ob überhaupt je in die MotoGP kommt. Er hat es auch in unserem Magazin, auch vielleicht eine weitere nette Anekdote dazu.
Da waren wir selbst Magazin, lieber euphorisch vielleicht.
Da waren auch wir zu euphorisch. Wir haben in seiner ersten Saison, nach den ersten paar guten Rennen, in unserer Reaktionskonferenz besprochen, okay, welche Themen bringen wir jetzt im nächsten Magazin? Kam uns die Idee, VW Quartararo, gut gestartet jetzt in die Weltmeisterschaft. Fragen wir doch ein Interview an, machen wir eine Story dazu. Dann war aber unser Gedanke, nein, das lassen wir, bis er das erste Rennen gewonnen hat oder bis er Weltmeister ist.
Ist ja nur eine Frage der Zeit.
Dann können wir ein schönes Weltmeister-Special machen. Bis heute hat es keine Quartararo-Story in unserem Magazin gegeben. Wir müssen auch sagen, wenn es jetzt in den kommenden Monaten eine geben sollte, dann würde die auch nicht allzu positiv für ihn ausfallen.
Nein, also ich glaube, die Weltmeistergeschichte, die wird wahrscheinlich nie kommen oder noch sehr lange auf sich warten lassen, bist du vielleicht schon in Pension dann. Also die Karriere von Fabio Quartararo hat sehr gut begonnen, aber ist im Moment an einem Punkt angelangt, wo ich wenig Hoffnung habe, dass das nochmal die richtige Richtung nimmt. Er ist ja auch keine Ausnahmeerscheinung, was das jetzt angeht. Wir haben oft gesehen, dass Piloten eben im Nachwuchsbereich unglaublich stark sind, alles in Grund und Boden fahren und dann irgendwo in der WM untergehen.
Auch hier wieder die Diskrepanz, die wir jetzt schon bei dieser Frage über den deutschen Nachwuchs kurz angesprochen hatten. Spanische Meisterschaft oder Junioren-WM und Moto2-EM, wie man sie immer auch nennen mag, schön und gut, wenn man dort gewinnt, dominiert, so wie Quartararo, zweimal die Moto3 dort gewonnen. Nicolo Buleger dort gewonnen, Maria Herrera dort, Siegpilotin, ich glaube Vizemeisterin damals oder der Dritte, sang- und klanglos untergegangen in der Moto3. Nicolo Buleger wartet auf seinen ersten Sieg.
Völlig auch so ein Quartararo-Schicksal.
Auch so ein Quartararo-Schicksal. Also auch da muss man schon sagen, auch wenn es jetzt die baugleichen Motorräder sind, die Diskrepanz zwischen spanischer Meisterschaft, auch wenn es die beste Nachwuchsmeisterschaft der Welt ist, und WM ist immer noch einfach riesig.
Ja, also ich würde sagen, die Ergebnisse in der spanischen Meisterschaft sind ein guter Indikator für das Talent und für die Leistung eines Piloten, aber es ist definitiv kein Garant dafür, dass man in der WM dann ganz groß einschlägt. Ja.
Jetzt spielen wir den Ball abschließend wieder zu euch. Sollte irgendetwas unbeantwortet geblieben sein, stellt uns doch eure Fragen in den Kommentaren. Wir werden sie sammeln und in einem Video dann wieder darauf eingehen. Hoffen, euch über alles in der MotoGP aufklären zu können, auch wenn wir im technischen Reglement vielleicht hin und wieder mal selbst nachschauen müssen, weil wir so diese Benzinregularien auch nicht ganz im Kopf haben. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, holt euch unsere App, dort gibt es alles zur MotoGP und wir wünschen euch
frohes Kommentieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com.